Ich tue heute etwas, was ich ganz selten in meinem Leben getan habe, dass ich eine Predigt wiederhole, die ich am letzten Sonntagabend gehalten habe. Vermutlich werden ganz wenige sie zum zweiten Mal hören, weil abends unsere Zuhörerschaft eine deutlich andere ist. Und ihr, die ihr doch dabei wart, ihr werdet vielleicht Mühe haben, sie wiederzuerkennen. Ich fange mal heute so an. Ich glaube, dass die Menschen, ob sie es wissen oder nicht, eine Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies haben. Dass es sie dahin zieht, dass sie davon träumen, in einem Raum, in einem Leben zu sein, wo es keine Bedrohung gibt, keine Gefahren, keine Anspannung, keine plötzlichen Attacken, wo man sich einfach entspannen kann und sich freuen kann und sich vor nichts in Acht nehmen muss. Wie etwa damals im Paradies. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass in einer bestimmten Weise das in der Tat und in den jetzigen Bedingungen, die immer schwieriger werden auf der Erde mit sehr viel mehr Bedrohung durch Katastrophen und Kriege und so weiter, dass es dennoch in einer gewissen Weise möglich ist. Und dass wir sogar an einer Stelle weiterkommen, als Adam und Eva es geschafft haben. Und dass in uns eine Sehnsucht danach ist, diesen Ort des Friedens zu erleben und zu genießen. Weil wir so genau wissen, wie total anders es ist tatsächlich auf dieser Erde. Wir sind geplagt von Bedrohung und Schwierigkeiten. In uns ist das tiefe Verlangen vorhanden, eine Situation genießen zu können, ohne daran denken zu müssen, dass das ein abruptes Ende findet, durch irgendeine finanzielle Bedrohung oder durch eine Herausforderung oder die Tatsache, dass man morgen früh wieder arbeiten muss oder am Dienstag kommt eine Prüfung oder demnächst muss ich dann die Steuererklärung abgeben und ich weiß, in diesem Fall werde ich sogar Geld bezahlen müssen und ich kriege nichts zurück und so weiter. Wir sind voll von Bedrohungen. Alles greift nach uns. Und dabei ist eine solche starke Sehnsucht vorhanden, uns wirklich entfalten zu können. Aber nein, es wird uns nicht gegönnt. Angst und Sorgen und Vorsicht vor kommenden Problemen ist da. Alles greift nach uns. Und wir müssen uns immer in Acht nehmen. Und alles will uns beeinflussen, sodass wir keine freie Entfaltung haben. Gefahren lauern überall. Und so erleben wir, dass eine gewisse Enge kommt. Und Enge hat was mit Angst zu tun. Und ihr Lieben, das ist unser ständiger Begleiter. Bei vielen unter uns, preis sei Gott, ist das so, dass die Angst nicht die erste Rolle in deinem Leben spielt. Aber diese Färbung deines Lebens, dass du immer wieder so umspült, umrungen, umgeben bist von Ängsten, das ist schon da. Und andere unter uns, die haben es viel, viel schwerer, die sind ständig bedrückt und müssen sich ständig wehren und sehen überall Gefahren und überall Schwierigkeiten. Und ihr Leben ist eine einzige Qual und Tortur. Und wenn sie morgens aufstehen, dann fragen sie sich bangend, was wird der Tag bringen? Und wenn sie abends ins Bett gehen, haben sie Angst vor den Albträumen, die kommen. Und ihr Lieben, dabei erscheint das Paradies ganz, ganz weit entfernt zu sein. Und ich sage euch, es ist so nah. Der Herr will wirklich uns, indem er sich auf unserer Seite stellt, herausführen aus der ständigen Bedrohung und Beeinträchtigung, die von draußen kommt, die uns unterlaufen möchte, die unser Glück in Frage stellt. Ihr Lieben, wenn man weiß, dass nach den schönsten Stunden dann doch wieder neue Gefahren, neue Ängste und neue Herausforderungen kommen, dann kann man auch die schönsten Stunden nicht genießen. Ganz, ganz selten erleben wir, dass wir in einer wunderbaren Situation drin sind, dass wir meinen, jetzt kann nichts mehr passieren. Aber nach wenigen Tagen merken wir schon, das Leben geht weiter und mit dem Leben kommen neue Bedrohungen, neue Herausforderungen, neue Bedrückung, neue Notwendigkeiten, sich einzuschränken, sich zu wehren, immer alles unter Kontrolle zu halten und vorsichtig zu sein, ihr Lieben. Das ist nicht das Paradies. Ich entsinne mich an einen wunderbaren Augenblick in meinem Leben. Das war nach dem Physikum. Das ist so die schwierigste Prüfung in der Medizin. schwieriger normalerweise als so das Staatsexamen am Ende. Das war in Kiel und eine Gruppe von 4 Leuten, wir gingen gemeinsam in die Prüfung. Wir haben das recht gut erlebt. Das war eine außerordentlich erfolgreiche Prüfung für uns alle. Und dann saßen wir abends an einem schönen Juniabend hoch über der Kieler Förde, dort habe ich damals studiert, auf der Terrasse eines Hotels und haben gemeinsam in aller Ruhe unser Examen gefeiert. Und uns war zumute, mir war zumute, jetzt ist das Leben gelaufen, es kann nichts mehr passieren. Ihr kennt solche Empfindungen. Aber ich sage euch, die Probleme auf dieser Erde sind so vielfältig. Nach einer Woche hatte ich eine Entlastungsdepression. Mittendrin in den schönsten Erfahrungen merke ich auf einmal, oh, mir fehlt ein Widerstand, ein Gegner. Und ich ging in eine Depression hinein. War nicht sehr abgrundtief, aber sie war da. Das habe ich etliche Mal erlebt. Ihr Lieben, selbst die schönen Dinge können uns zur Bedrohung werden. Und wisst ihr, diese Sachen sind unserem Herrn nicht gleichgültig. Und ich will euch heute sagen, wir haben einen Gott, der so sehr an uns denkt und für uns da ist und uns so sehr liebt und uns so sehr schützt, ja, dass er nicht will, dass wir durch irgendeine Form von solchen Beengungen, von solcher Furcht oder Angst angefallen werden oder runtergezogen werden oder erleben müssen, dass wir ständig uns schützen müssen und auf der Hut sein müssen und gar nicht mehr darüber leben können. Und ihr Lieben, das ist göttliche Realität. Und die sollen wir erfahren. Und wisst ihr, wenn wir sie erfahren, dann werden wir mit unserer Existenz, ohne viel Worte, die kommen noch dazu, eine einzige Herausforderung für unsere Umgebung sein. Und dann wird unser Evangelisationsfeld nicht mehr die Gemeinde so sehr sein, sondern da, wo wir draußen sind. Und die Leute werden durch die Liebe und die Entspannung und die Freude und die Barmherzigkeit, die sie bei uns sehen, ohne dass wir viel Worte machen, sie werden angezogen werden und sie werden uns folgen. Aber dazu muss einiges bei uns geschehen. Ihr Lieben, da gibt es noch Fortschritte. Es gibt noch Steigerungen an Frieden. Und ich möchte euch da 2 Bibelstellen vorlesen. Die eine steht im 1. Johannes 4. in den Versen 16 bis 19 und die andere sind 2 Verse aus dem 2. Timotheusbrief. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichtes, denn wie er ist, sind auch wir in der Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist die eine Bibelstelle und die andere aus 2. Timotheus 1, die Verse 6 und 7. Um dieser Ursache willen, gemeint ist, weil du, Timotheus, ein Mann des Glaubens bist, erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Gemeint ist der Heilige Geist in diesem Fall. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Eigentlich ein christliches Wort, aber vielleicht doch ganz gut, denn es beschreibt so etwas wie die Grundlage, das, was der Furcht unten zugrunde liegt, woraus sie kommt, so eine allgemeine Bangigkeit, eine Furchtbereitschaft. Also Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Disziplin. Ihr Lieben, hier haben wir ganz bemerkenswerte Worte gerade gehört. Nämlich das eine Wort zum Beispiel, dass der Heilige Geist ein Geist der Liebe ist. Und an anderen Stelle heißt es, dass die Liebe eine Liebe des Geistes ist. Und dass der Heilige Geist aber ein Geist der Kraft ist, dass beides gepaart ist. Und dass das dann zu einer Wirksamkeit kommt, derart, ihr Lieben, dass diese Liebe, die unterlegt ist von Kraft, dass sie imstande und willens ist, wenn sie voll empfangen worden ist, die Furcht auszutreiben. Richtig auszutreiben, nicht nur sich entgegenzustellen oder der Furcht Paroli zu bieten oder zu sagen, ja, wir göttlichen Gesandten, Liebe und Stärke sind auch da, sondern sie regelrecht auszutreiben, das ist gemeint. Und ihr Lieben, das sollten wir auf uns wirken lassen, das ist die Einladung zu einem genussvollen Leben ohne Angst. Und ihr Lieben, wenn wir auf dieser Erde erleben in der Nachfolge Jesu, noch einmal im Anbetracht von manchen Schwierigkeiten, sogar auch von Schwierigkeiten, die vor allem erstmal durch unsere Nachfolge Jesu dazukommen, die andere gar nicht haben, wenn wir dennoch trotz all dem erleben, wie der Heilige Geist voll mit seiner Kraft, mit seiner Liebe Furcht beseitigen, Furcht austreiben kann, dann fangen wir an, mindestens partiell paradiesisch zu leben. Kann jemand dazu einen Amen sagen? Und dazu sind wir da. Das ist unsere Berufung. Der Herr sagt dir, und er meint das, was er sagt. Und das gilt, wenn du es doch schon ein paar Mal gehört hast und bis jetzt nicht erfahren hast, aber es gilt wirklich, der Herr meint, ich habe mir das vorgenommen, dich über diese Erde zu führen, und zwar so, dass die Schwierigkeiten und Nötenattacken, die da sind, irgendwie um dich herum sind, aber nicht in dir sind. Und in dir und bei dir will ich sein. Und du sollst frei von Furcht sein, nicht frei von Bedrängung, nicht frei von Plagen, die sich dir nähern wollen, aber sie sollen nicht reinkommen. Nicht frei von den Fragestellungen, aber sie sollen draußen bleiben. Draußen mögen die Fragen sein, nicht in dir. Nicht frei von allen möglichen Zumutungen und Herausforderungen, ganz und gar nicht. Aber in dir sollen sie nicht sein. Heute Morgen noch, ganz früh, in der Vorbereitung dieser Predigt oder der Veränderung der vorhandenen Predigt, kam mir auf einmal das in den Sinn, dass ich mir vergegenwärtigte, als Eva und Adam im Paradiese waren, da ging es ihnen wirklich gut. Aber sie hatten etwas nicht in dem Ausmaß wie wir. Ich habe nachgelesen, der göttliche Vater, dort wird er gar nicht Vater genannt, sondern nur Gott. Jetzt haben wir einen Vater. Er ging auch im Garten spazieren. Erkennbar an hörbaren Schritten. Und dann nähert er sich ihnen. In der Brise des Abends, eigentlich steht er nur am Tage, aber ist auch egal. Eine Brise muss es gewesen sein, möglicherweise eine Anspielung vom Heiligen Geist. Und dann sprach er, nachdem die Sünde geschehen war, mit Adam und Eva. Aber das sagt mir, so schön, so herrlich, eben paradiesisch die Verhältnisse damals waren, der Herr, ihr Gott, war nicht ständig bei ihnen. Und wir haben mehr. Der Vater ist in uns, ständig, nicht nur zeitweilig. Nicht nur dann, wenn eine schöne Brise kommt. Gott liebt auch die schönen Umstände, ja, ganz sicher. Es ist zwar alles sehr kompliziert für uns, das zu verstehen, wie das alles so anthropomorph, so menschlich gesprochen beschrieben wird, aber es wird so stattgefunden haben. Aber nicht nur der Vater, sondern Jesus ist bei uns und mit ihm der Heilige Geist. Ihr Lieben, wir sind regelrecht bevölkert von Gott. Ja? Wir haben ganz andere Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, dass wir auf dieser Erde unter den gegebenen Umständen das Paradies innen erleben können. Aber das geht nicht ohne Überwindung der Furcht. Und ihr Lieben, das ist ein Angebot, das wir richtig wörtlich verstehen müssen. Lass es nicht zu, dass ihr das alles nur so als eine schöne philosophische Garnierung eures Lebens anseht, dass es so etwas gibt wie einen Sieg über Furcht, dass ihr euch an den Worten, an den Möglichkeiten erbaut, ja, und dass ihr so innerlich sagt, ja, red weiter, Pastor, red weiter, das tut irgendwie gut, ja. Nein, das reicht nicht aus. Wir wollen heute mit dem Vorsatz reingehen, weil das der Vorsatz der Heiligen Schrift ist, ja. Wir folgen eben nicht Philosophien, auch nicht christlichen Philosophien. Wir wollen mit dem Vorsatz reingehen, dass wir einen wirklichen, endgültigen Sieg über Furcht bekommen, wobei ich wirklich glaube, dass dieser endgültige Sieg in Etappen erreicht wird, dass wir immer wieder neu attackiert werden und dass der Feind uns überreden will und dass wir, ohne dass wir es merken, wieder mittendrin sind in der Furcht. Das ist überhaupt ein Problem. Da gibt es diese Furchtanfälle, Paroxysmen nennen das die Mediziner, bringt auch nicht mehr als das Wort Anfall. Und dann gibt es eine Furcht, die immer wieder christlich im Vordergrund da ist. Und dann gibt es Furcht, die hin und wieder mal da ist. Und dann haben wir Deutschen noch das Wort Angst, eine Furcht, von der wir gar nicht wissen, wo sie herkommt. Und dann gibt es noch eine Furcht, die wir als Christen genau kennen müssen, nämlich die, die ist so schwach und so untergründig und so stetig vorhanden, dass wir sie gar nicht mehr merken. Und weil wir sie nicht merken, können wir sie gar nicht bekämpfen. Und sie nimmt uns in Griff und sie sorgt dafür, dass wir verarmen, dass wir niemals richtig uns voll freuen können und zur Entfaltung kommen können, weil da immer wieder diese untergründige Beklemmung ist, weil sie immer wieder nach uns greift. Wir merken das nicht, wir wissen das nicht, das ist unser Normalbefund geworden, aber er soll es nicht sein. Und diese Dinge müssen wir ergreifen, erst einmal ganz scharf ansehen, um sie nachher mit der Hilfe des Heiligen Geistes besiegen zu wollen. Seid ihr mit mir? Okay, dann fangen wir an. Wir müssen schon gut Deutsch anfangen mit einer richtigen, langen, großen, gewaltigen Definition. Was ist Furcht oder was ist Angst? Eine verselbstständigte, innere, bedrohliche Wahrnehmung, dass eine Gefahr vorliegt, die unweigerlich kommt, gegen die man nichts machen kann, die größer ist als der eigene Schutz, der man ausgeliefert ist, irgendwie schutzlos und hilflos ihr gegenübersteht. Und das geht alles mit dieser Innenwahrnehmung, die vonstatten geht, ohne dass wir das ganz bewusst registrieren. Das geht sofort mit dem Wissen oder dem Bewusstsein einher, dass jetzt eine Einschränkung meines Lebens, Einschränkung von Entfaltungsmöglichkeiten, Einschränkung von Freiheiten einhergeht und dass meine Lebenslust und Lebensqualität leiden wird. Und es kommt zu einem Schrumpfungserleben, einem innerseelischen Schrumpfungserleben. Alles wird eng. Und wenn alles eng wird, haben wir die Angst. Angsterleben kommt von dem deutschen Wort Enge. Und dann sind alle Lebensprozesse, alle Abläufe in uns irgendwie beeinträchtigt und betroffen und gedämpft. Und wenn wir dann doch merken, das ist ja Furcht und das ist eine Bedrohung und die ist gegen mich und die will mich berauben und wir meinen zu sehen, dass wir doch noch Reserven haben und können sich dagegen einsetzen, dann raffen wir uns auf und dann mobilisieren wir alle unsere Reserven und in einer Panikreaktion ins Maßlose gesteigert, wollen wir uns dagegen wehren, aber unsinnig und hektisch und unkoordiniert und dann kommt es zur Fehlfunktion, zu Entgleisungen, zu mentalen, emotionalen, vegetativen Störungen, schließlich auch zu körperlichen Behinderungen und zu Störungen des Immunsystems. Und das ganze System unseres Innenerlebens gleitet irgendwie ab. Lähmung und Fehlsteuerung verschiedenster Art greifen ein und es kommt dann zu krankheitlichen Störungen. Und weil dabei als erstes die Hoffnung auf der Strecke bleibt. Und weil wir von der Schrift gelernt haben vor 2-3 Wochen, dass zerstörte Hoffnung krank macht, haben wir dann, wenn diese Dinge so laufen, eigentlich eine doppelte Bahnung hin zur Krankheit. Erstens durch die Angst und zweitens durch die Störung oder Zerstörung der Hoffnung. Und wegen der Aussichtslosigkeit, die wir manchmal erleben und dann der Maximalanstrengung, mit der wir uns kurzzeitig dagegen werfen und der anschließenden Erschöpfung kommt dann anschließend ein besonders starkes Ohnmachtsgefühl zustande und ein Rückzug auf kleinste Lebensleistungen, angepasstes Vegetieren und wenn das noch alles weitergeht, kommt es zu einem frühzeitigen Tod. Ihr Lieben, wir sind so geschaffen, mit unserer körperlichen, seelischen, geistigen und geistlichen Verfasstheit, dass wir mit Angst nicht richtig funktionieren. Und ich möchte gleich hinzufügen, dass wir auch ohne Liebe nicht richtig funktionieren. Und beide Dinge kommen zusammen. Unser Körper mit seinem Nervensystem, Immunsystem, Hormonsystem, ist ein so komplexes Gebilde, dass es einfach nicht richtig funktionieren kann, wenn Angst dazwischen kommt. dann leidet alles, dann funktioniert alles nur eingeschränkt oder im Sinne einer Fehlfunktion, einer Fehlsteuerung. Aber eins leidet am meisten, das, was wir alle brauchen, das ganz normale Glücklichsein. Und hört die Botschaft, das will der Herr. Diese Botschaft gibt's auch draußen. Natürlich nicht verbunden mit dem Wissen, dass Gott unser Beglücker ist, dass der Herr, als er angefangen hat zu verkündigen, das Reich Gottes, dass er gesagt hat, glückselig ist. Und dann kamen die Seligpreisungen. Er fing damit an, das wissen die Welt draußen, weiß die Welt draußen nicht. Aber sie hat ein unstillbares Verlangen nach Entspannung, nach Ruhe, nach Frieden, nach Glücklichsein. Zumal wir Deutschen, die wir so ackern und schuften. Deswegen haben wir diese Wellnesskultur und sorgen dafür, dass auf allen möglichen Ebenen im Bereich der Hotels und der Erholungsmöglichkeiten und der Gaststätten und so weiter, dass überall solche Wellnessparadieszonen eingerichtet werden, wo man alles vergessen kann. Aber man kann es eben nicht, sondern nur kurzzeitig verdrängen. In einer geistlichen Bewertung von Furcht, ihr Lieben, und das ist jetzt wichtig für uns, denn wir müssen wirklich wissen, was letztlich dahinter steht, ist es so, dass Furcht oder Angst der Glaube an die Überlegenheit des Feindes Gottes darstellt. Seine Überlegenheit mit seinem Arrangements und seinen Bedrohungen. Unter Arrangements verstehe ich in dem Zusammenhang einfach die Menge von unzulänglichen Dingen, die wir erleben, die vielen Nöte, die vielen Attacken und Probleme, die wir immer wieder erleiden müssen, die uns aufzeigen möchten, welche Grenzen wir haben und die scheinbar zufällig sind, aber letztlich doch gesteuert werden, sehr systematisch von dem Gott dieser Welt, von dem Teufel. Und hört, hinter Angst steckt diese unbewusste, halbbewusste, unwillkürliche Ahnung oder das Wissen, mein Schutz reicht nicht aus. Und es würde für uns Christen bedeuten, wenn wir uns der Angst hingeben, der Schutz meines Herrn reicht nicht aus. Und das ist gleichbedeutend mit dem Wissen von der Unterlegenheit Gottes und seines Schutzes oder mindestens seines Desinteresses. Und wenn man das glaubt, dass wir nicht auf der Agenda Gottes ganz oben sind, dass er vielleicht mit was anderem beschäftigt ist oder dass er bestimmte Dinge von uns nicht fernhalten kann, weil er doch nicht eingreift, weil er nicht die Kraft, die Größe, die Willigkeit hat. Wenn wir das alles glauben, ihr Lieben, können wir nicht gleichzeitig an einen guten Gott glauben oder ihm überhaupt glauben und vertrauen. Erstens merken viele von uns gar nicht, dass sie schon längst die Flinte ins Korn geworfen haben, erkennbar daran, dass sie das zugelassen haben, dass sie ständig bedrängt werden von solchen Furchtgefühlen. Und zweitens spüren sie ganz genau, ich kann dagegen eigentlich nichts machen. Und man kann in der Tat nichts machen. Dann wisst ihr, wenn man an die Kraft des Widerstandes des Feindes glaubt, wenn man daran glaubt, dass er viel kann und in manchen Fällen seine Kraft größer ist als die schützende Macht des Herrn, wenn man das alles glaubt, ihr Lieben, dann hat man zwei Probleme, nämlich erstens, dass sich Furcht einstellt mit allen Konsequenzen und zweitens, dass man die Furcht gar nicht besiegen kann, weil der Glaube, der notwendig ist, nicht gegeben ist aufgrund der Innenerfahrung. Glaube, nochmal, Angst ist Glaube an die Überlegenheit des Feindes. Und das ist irgendwie eine fatale, eine gemeine, eine dämonische Situation. Da haben wir eine doppelte Ernte. Einmal die Schwierigkeit, die die Angst bringt mit ihren Kindern und Töchtern und Söhnen, all den weiteren Folgen. Und zum Zweiten die mit eingeschlossene Unmöglichkeit herauszutreten, Kraft der Tatsache, dass wir Angst haben, weil die Angst der Glaube daran ist, dass der Feind größer ist als Gott. Und insofern liegt in der Furcht so ein Moment der Verfestigung und der Verewigung. Und das spüren wir im Leben. Das spüren die Menschen auf diesem Planet. Die Angst ist allgegenwärtig. Sie kommt immer wieder hoch. Und alle und alles will uns sagen, das ist nicht zu besiegen. Der Hintergrund ist der, den wir gerade gehört haben. Und ihr Lieben, das sollen und dürfen wir auf keinen Fall uns sagen lassen. Wir brauchen ein heiliges Aufbegehren. Ein Aufbegehren gegen die Übermacht der Furcht, ein Aufbegehren gegen die Tatsache, dass sie nicht zu besiegen ist und ein Aufbegehren dagegen, dass wir sie haben, ohne dass sie sie merken, aber uns doch runterzieht. Und wisst ihr, was so schlimm die Angst ist? Sie hat irgendetwas Gutes doch an sich. Nämlich, sie sagt uns, dass unsere Beziehung zu Gott ganz schön stark beschädigt ist. Viel schlimmer, als wir das sehen. Und damit kann sie uns die Augen öffnen. Und dadurch können wir Schritte tun heraus aus der Furcht und diese Geißel besiegen. Das war alles eine einzige große Definition von Furcht und von Angst. Kommen wir nun zur Liebe. Der Liebe Gottes, was viel, viel schöner ist. Sie ist unverdiente Gunst und Güte Gottes. Und zwar nicht nur so in dem Sinne als ein bei Gott liegendes Verhalten und Eigenschaft, sondern sie ist, wenn sie erfahren wird, bereits angenommene Güte und empfangene Gunst, ihr Lieben. Wir reden nur von der Liebe Gottes heute. Wir reden auch gar nicht mal so sehr von der Liebe, die wir zu Gott und wir zu Menschen haben. Das käme danach. Das muss man trennen, damit man es verstehen kann, obwohl es eigentlich nicht trennbar ist. Aber ihr Lieben, wir reden von einer Liebe, die wir empfangen haben. Wir reden nicht von einer philosophischen Liebe, auch nicht von einer theologischen Liebe, nicht in allgemeinen abstrakten Begriffen, sondern ich rede heute von der Liebe, die wir empfangen haben und die wir spüren. Und wenn sie uns zuteil wird, ist sie immer verbunden mit Ehre, mit Anerkennung, mit Bestätigung, mit Wertschätzung, mit Wertzuweisung, mit Bejahung und ist verbunden mit der Absicht Gottes, uns zu entlasten, uns zu heilen, uns Gutes zu tun, uns zu fördern und Schutz zu geben. Und diese Liebe steht allen Menschen zu, zumal auch dann den Kindern Gottes, ihr Lieben. Sie soll uns erfreuen, sie soll uns glücklich machen, sie soll das Material dann geben, mit welchem wir die Furcht besiegen können. Und diese Liebe, ihr Lieben, hat so einen doppelten Charakter. Sie ist voll von Stärke und voll von Kraft. Wenn sie auf uns zukommt, weil wir sie empfangen, wie wir sie empfangen, werde ich gleich ein wenig erklären. Wenn sie auf uns zukommt, dann hat sie das Ziel, uns in der Mitte unserer Person, in unserem Ich, dort zu begegnen. Ganz tief in der Mitte und uns zu bejahen und zu bestätigen. Und der Herr will dir sagen, ich mag dich, ich liebe dich, du bist kein Unfall. Ich habe dich nicht vergessen, ich bin vernarrt in dich. Ich habe das Verlangen, bei dir zu sein. Ich will dir Gutes erweisen. Ich will dich fördern. Ich will dich segnen. Ich will dir Frieden geben. Ich will dich entängstigen. Oh, es stört mich, sagt der Herr. Es macht mich traurig und betroffen, wenn ich sehe, dass du geplagt wirst von Furchtgefühlen. Geplagt wirst von Unruhe, von Ängsten auf das, was kommen könnte. Ich will dir wirklich begegnen, sagt der Herr. Und wenn er uns so in der Mitte unserer Person getroffen hat und aufgebaut hat, dann will er das ausweiten hin zu unserer Seele, zu unserem Leib und zu unseren Lebensumständen. Das ist so im Regelfall seine Art, wie er vorgeht. Aber ihr Lieben, diese Liebe muss angenommen werden. Und das geschieht, indem wir uns erstmal eingestehen, dass wir sie brauchen, dass da ein Defizit da ist. Dass wir Güte und Bejahung brauchen, dass in uns ein Defizit vorhanden ist, was wir spüren, was schmerzt und was wir als bedrohlich erleben. Also, das ist der erste Schritt. Wenn du diesen Schritt der Einsicht nicht gehen willst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, dann musst du alles selbst beschaffen, das dich sichern will. Und das ist sehr anstrengend und das wird im Regelfall niemals erfolgreich enden. Und der zweite Schritt ist der, dass du dann wirklich bewusst nach dieser Einsicht auf Selbsthilfe verzichtest, weil du das irgendwie erkennst. Wenn ich mir selbst helfe, erfahre ich keine Liebe, sondern nur meine eigenen Maßnahmen. Aber ich brauche diese Wohltat von Liebe, diese Bejahung, dieses Geschätztsein, dieses Angenommensein, dieses Gelobtwerden. Gelobt werden, bevor ich mich verändert habe. Das brauchen wir. Und wenn wir Liebe, wirklich Liebe haben wollen, nicht nur ein schönes Resultat, einen guten Ausgang von irgendeinem Problem, das ist viel zu wenig, sondern diese totale persönliche Bejahung und Wertschätzung und diese Hingabe des Herzens Gottes an dich, wenn wir das erleben wollen, dann müssen wir durchschauen, dass alle unsere Eigenmaßnahmen das nicht bringen können, sondern uns weiter von Gott entfernen werden, weil das Ausdruck von Unabhängigkeit ist. Und weil Gott dann einfach nichts tun kann, wenn wir alles für uns selbst leisten wollen. Und um sie anzunehmen, brauchen wir noch mehr. Nicht nur diese Einsichten, wir brauchen auch die Wahrnehmung seiner Gegenwart, das Erkennen seines Angesichtes. Und sei es auch nur in dem Sinne, dass wir spüren, er ist total für mich. Also liebesempfangsfähig werden wir eigentlich nur in seiner Gegenwart, nur indem wir ihn spüren und ihn erleben und ihn sehen und fühlen und antasten können und erfahren können. Nicht durch Einsichten, nicht durch von ihm getrennte Überlegungen und Vorstellungen. Ihr Lieben, dieser fantastische Schritt hin von der Not zu der Erfahrung der Geborgenheit kommt nur in seiner Gegenwart zustande. Und das, ihr Lieben, ist das, was ich euch ans Herz legen möchte. Ich möchte euch sagen, der Heilige Geist will uns an dieser Stelle besonders helfen. Er hat einen Auftrag bekommen, dass er, weil er schon in uns ist, wenn wir ihn eingeladen haben, dass er mit ganz wenig Anstößen, Impulsen unsererseits dann schon anfängt, in Gang zu kommen. Wenn wir merken, bei mir ist es alles so leer und so armselig und so trocken und so kalt, und ich bin so allein und ich bin schutzlos, wenn wir das merken und wenn wir die Sicht haben, von Gott kommt die Hilfe, dann reicht das schon aus für den Heiligen Geist, wenn wir uns ihm auch ein wenig Zeit, wenn wir ihm Zeit geben in unserem Leben, dann reicht das schon aus, dass er dadurch angefeuert wird. In dem Wort, das wir vorhin gehört haben, aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, da steht, dass wir, interessanterweise, wir den Heiligen Geist zur Entflammung, zum Entbrennen bringen, ihn entfachen und ihn sogar mit Leben ausstatten, wenn man es wörtlich übersetzt, ja, indem wir uns an ihn wenden mit unserem Mangel. Das reicht schon aus, um ihn in Fahrt zu bringen. Und wenn er diese Einladung hat und wenn er sich entfaltet und wenn er seine Liebe und mit ihm die Liebe des Vaters und des Herrn uns vermittelt, wenn wir das so empfangen, dann werden wir fähig, auch Liebe aufzunehmen. Ihr Lieben, es ist nicht so, dass wir auf Kommando, wenn wir wollen, einfach liebesempfangsfähig werden. Ganz und gar nicht. Es wäre schön so. Nicht einmal das können wir. Wir brauchen eine ganz aktive Hilfe des Heiligen Geistes, dass er uns befähigt, dass er unser Herz öffnet, dass er uns die richtigen Reaktionen und Reflexe gibt, um dann seine Liebe zu empfangen und als Liebe zu erleben und zu genießen. Und das, ihr Lieben, sollen wir erfahren. Und dann kommt das Schöne zustande, dass das alles sich umdreht und dass der Heilige Geist uns entflammt und uns zum Brennen bringt. Und Brennen heißt, dass er seine leidenschaftliche Liebe uns gibt. Und das verbindet sich mit seiner Stärke. Und dann kommt diese schöne neue Bewusstseinslage, dieses Innenerleben, schwer beschreibbar zustande, dass ich mich geborgen fühle, mit Kraft ausgestattet fühle, geschützt fühle und gesegnet und bejaht und angenommen fühle und tatsächlich als ein Gesegneter über den Problemen stehe. Und erst in dem Augenblick passiert das eigentliche Wunder, ein doppeltes Wunder, ihr Lieben. Die Angst ist besiegt. Ihr Lieben, die Angst wird besiegt, wenn die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist kanalisiert wird in unsere Herzen hinein. Und das ist so schön, das ist so wunderbar. Und wer das einmal erfahren hat, der kann nicht davon lassen. Wir hatten jetzt in Stuttgart eine schöne Pastorenkonferenz gehabt und die hatte ein hohes Niveau. Sie war um einiges besser als die im Jahr davor. Und es war sehr erfreulich, die Beiträge waren stark. Und ich war dann fast ständig in der Konferenz und dann spürte ich, an einem bestimmten Tag, mitten im Konferenzgeschehen, den Impuls des Heiligen Geistes. Er sagte, Wolfhard, es ist Zeit. Die Konferenz läuft gut, überlass sie sich selbst, komm zu mir ins Hotel. Wir brauchen ein neues Tête-à-Tête, ein Zusammensein. Komm. Ohne Schuldgefühle. Ich war auch an diesem Tag nicht zuständig für nichts, das war alles anders verteilt. Und ich ging gar nicht erst hin und habe mich in meinem Hotel mit dem Heiligen Geist zusammengetan. War auch notwendig. Da gab es doch einige Dinge irgendwie zu verdauen, die nach mir griffen und die mich runterziehen wollten. Und dann habe ich das erlebt. Ich habe mich hingelegt auf das Bett und habe gesagt, Heiliger Geist, jetzt sind wir beide zusammen. Was wollen wir machen? Und er sagte mir nichts. Nichts. Bleib einfach da liegen. Ich komme zu dir. Ich lege mich an deine Seite. Und dann habe ich ihn einfach wirken lassen. Seine Liebe entgegengenommen, seine Bejahung, seine Freude, seine Gegenwart. Und mit ihm kam der Vater und der Sohn. Wahrscheinlich auch Engel, aber die habe ich nicht registriert. Ich darf nicht sagen, was ich nicht erlebt habe. War ein toller Augenblick, ein herrlicher Vormittag. Und dann ging ich gestärkt, viel stärker als das Sitzen in der Konferenzhalle oder im Gottesdienst zurück zur Konferenz. Wie kann ich euch das beibringen, dass diese Zeiten mit dem Heiligen Geist, von denen ich so viel rede, dass sie nichts an sich haben, was uns fordert, wo wir etwas aufwenden müssen an Energie und Leistung, wo wir Ausdauer beweisen müssen im Beten, dass wir stundenlang beten. Ihr Lieben, das ist alles nicht die richtige Beschreibung. Das Entscheidende ist, es muss geschenkt sein. Es darf nicht so sein, dass wir Vorleistungen bringen und dann ist der Heilige Geist so gütig und wird uns den Zugang zum Herzen des Vaters eröffnen und wird uns Jesus zeigen und dann uns schöne, erfreuliche, wohltuende, gnadenreiche Dinge erleben lassen. Das ist verkehrt. Das ist verkehrt. Die Regel ist die, es gibt eine Bedingung. Und wenn wir die Bedingung erfüllen, dann kriegen wir einen Segen. Aber jetzt kommt es. Die Bedingung ist in sich schon der Segen. Halleluja. Die Bedingung ist der Segen. Willst du die Liebe des Vaters erfahren? Willst du aufgebaut sein? Willst du so stark werden, dass du dadurch die Ausstattung hast, um die Kraft, um die Furcht zu besiegen? Willst du das alles erleben? Musst du Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen. Das ist die Bedingung. Aber höre, die Bedingung ist der Genuss. Die Bedingung ist der Segen. Die Bedingung ist nicht deine Vorleistung. Die Bedingung ist nicht das, was du erstmal leisten musst, der saure Apfel, den du reinbeißen musst, oder die lange Zeit, wo du denn durchackern musst, und nichts zu spüren, nichts zu hören, um dann irgendwann später etwas zu empfangen. Es ist alles verkehrt. Lasst euch diese Gedanken, diese Empfindungen von niemandem einjagen oder zuflüstern oder aus der Tiefe eurer Seele hochkommen, um euch zu betrügen. Alles stimmt nicht. Die Zeit mit dem Heiligen Geist ist in sich kostbar. Und dabei baut er uns auf und lässt uns seine Stärke erleben und genießen. Und dann erfahren wir, dass wir so ausgestattet sind, dass die Furcht nicht mehr Zugang hat. Nun müsste man eigentlich noch, was wir jetzt aus Zeitgründen nicht tun wollen, das betrachten, dass das Wort Gottes sagt, ich habe es vorgelesen, dass die Liebe Gottes, dass sie die Furcht austreibt, regelrecht austreibt. Austreiben kann man eigentlich nur Personen. Was uns also sagt, dass letztlich die Furcht einen personalen Charakter und Hintergrund hat. Und es ist wirklich so. Hinter der Furcht steht in letzter Konsequenz das ganze dämonische System des Feindes Gottes. Und ihr Lieben, dagegen sind wir mit unseren eigenen Mitteln machtlos. Dagegen kommen wir nicht an. Aber wenn wir uns baden in der Fülle der Liebe des Heiligen Geistes und damit der Liebe Gottes und damit der Liebe des Sohnes, umgeben von sicherlich von sehr vielen Engeln, da habe ich noch zu lernen. Ich denke, dass einige unter uns weiter sind als ich, ja, aber das ist eine der nächsten Stationen, die ich unbedingt erfahren will, dass ich merke, wie die Engel in welchen Situationen aussehen, was sie tun und wie sie bereitstehen und dass ich nicht alleine bin. Das war nur ein Gedanke in der Klammer. Eben, wenn wir aber davon voll sind, ihr Lieben, dann haben wir Macht über die Furcht, nicht nur Macht, sondern können wir sie austreiben. Die Liebe in uns ist nicht nur ein Gefühl, sondern ist die Anwesenheit Gottes voll von Macht und voll Kraft. Und das führt uns zu einem solchen entspannten Dasein, dass wir anschließend wirklich Kandidaten des Bezeugens der Liebe Jesu sind. Und das, ihr Lieben, sollten wir alle sein. Ich mache hier Schluss, ohne jetzt weiter einzugehen auf mein Konzept. Die Zeit war ja so und so heute nicht ausreichend. Aber ihr Lieben, lasst euch das sagen. Das Angebot des Herrn steht. Das Angebot des Herrn steht. Du sollst ganz hellwach registrieren, wo bei dir Furcht nach dir greift, wo sie ist, in welchen bestimmten Sektoren deines Lebens. Jeder ist an bestimmten anderen Stellen empfänglich oder sensibel oder das Opfer von Furcht. Nimm das wahr, um da hineinzutreten, aber nicht mit deiner eigenen Kraft. Lass es nicht zu, dass du im Nahkampf gegen Furcht antrittst. Den wirst du verlieren. Sei weise. Geh hin zum Heiligen Geist. Verbinde dich mit ihm. Lass dich anfüllen, aufbauen, erfreuen, mit seiner Liebe füllen. Dabei wird der Pegel an Überlegenheit, an Kraft, an Bejahtsein, an Wissen, ich bin total geschützt, steigen und du hast es dann in der Hand, der Furcht entgegenzutreten. Sie wird in panischem Entsetzen von dir weichen, weil nicht du selbst es machst, sondern Gott in dir. Die Liebe Gottes in dir, denn Gott ist Liebe. Und ihr Lieben, das alles ist das Angebot des Herrn für uns als Gemeinde. Und es sollen viele genießen. Du sollst es genießen. Der Herr genießt es, wenn er sehen kann, wie er dich wirklich von Furcht befreien kann. Deine Familie soll es genießen. Und die Umgebung, von der wir reichlich umgeben sind. Wir haben alle Kontakte, bis auf einige Pastoren vielleicht. Wir haben einige Mühe mit der Welt, weil wir nur mit euch verbunden sind. Aber dennoch, für uns gibt es keine Ausrede. Wir alle haben in irgendeiner Weise Kontakt mit einer geplagten, von Furcht bestimmten Umwelt, die sehr sensibel ist für die Botschaft, dass es eine Möglichkeit gibt, ohne Furcht zu leben. Und diese Möglichkeit bist du und bin ich, sind wir zusammen. Wir sollen ein Beispiel davon sein, dass der Herr uns über diese Geißel, über diese Plage der Welt erhoben hat und dass wir sie verjagen können, erstmal für uns selbst und dann auch in einer Weise für unsere Umgebung. Du sollst ein Anker, ein Turm, ein Wall des Schutzes für deine Umgebung sein. Du sollst erleben, wie sich Menschen in deiner Umgebung wohlfühlen, weil die Emanation, die Ausstrahlung der Liebe, des Schutzes und der Geborgenheit über die Grenzen deiner Haut hinausgehen und andere berühren und andere ziehen. Und da sind die Menschen so empfänglich. Lasst uns diese Chance nutzen. Amen. Herr, ich danke dir, dass du der Sieger bist. Diese Welt, so hast du gesagt, Jesus in Johannes 16, ist besiegt, ist überwunden. Danke dafür, dass es einen realen Untergrund und Hintergrund für unseren Sieg über die Welt und über die Furcht gibt. Und wir treten hinein in diese Verheißung. Heiliger Geist, lass das unter uns so zustande kommen, diese Sehnsucht nach dir. Ich danke dir, dass du immer präziser, immer anschaulicher zu uns redest, wie dieses Zusammensein mit deinem Heiligen Geist aussieht. Wie diese göttliche Koinonia, diese Gemeinschaft mit ihm beschaffen ist. Danke, Heiliger Geist, dass es eine Liebesgemeinschaft ist, dass es eine Vermittlung ist zu dir und dann auch Partnerschaft, indem du alles mit uns gemeinsam machen wirst. Du tust das Unmögliche und wir das Mögliche. Danke dafür, dass dieses alles, wenn es so zusammengefasst wird, wirklich Sieg über die Furcht ist. Und nun lade ich ein, dass die unter uns, egal ob Nachfolger Jesu oder Freunde und Gäste, die das noch nicht kennen, die noch nichts davon gehört haben und von Furcht geplagt werden. Ich lade ein, dass ihr, während wir gleich noch einmal in eine kurze Zeit der Anbetung gehen, dass ihr nach vorne kommt. Ich lade die ein, die ohne Jesus bis jetzt gelebt haben und von daher Angst haben mussten und Angst haben, dass sie die Zeit der notorischen, unvermeidbaren Furcht beenden. Kommen Sie zum Sieger. Kommen Sie zum Sieger. Zu demjenigen, der den Geist der Furcht besiegt hat, unterjocht hat, erledigt hat. Hören Sie, was er Ihnen zu sagen hat. Er hat Ihnen was zu geben und zu sagen, nämlich zu sagen, dass es nicht mehr notwendig ist, zu fürchten, dass wir nur in dem Maße, wie wir Opfer der Lüge werden, Furcht einladen. Kommen Sie zu ihm. Und unter uns, ihr lieben Geschwister, die den Herrn kennen und doch irgendwie übervorteilt, übertölpelt sind durch den Feind. Und du merkst es und du sagst, oh, das ist meine Botschaft. Komm nach vorne, wenn wir jetzt gleich den Herrn gemeinsam anbeten, und nimm den Segen entgegen, der dir bewusst macht, was alles für dich bereits getan ist, ja, dass du nicht mehr zurücksacken kannst in das Gefühl, in diese schwammige Unkenntnis dessen, was alles schon geschehen ist. Ja, du sollst mit einer neuen Bewusstheit und Klarheit sehen, ich bin umgeben von göttlichen Kräften, göttlichen Vorkehrungen. Es sind wirklich machtvolle Engel da. Der Feind ist besiegt. Der Tod ist besiegt. Was für andere ein Schrecken ist, ist für mich der Übergang hinein in die höhere Form von Herrlichkeit. Bitte kommt und holt euch das ab. Ihr müsst ein wenig dem Herrn entgegenkommen. So einige Schritte müsst ihr schon tun und bezeugen, ich brauche etwas. Erst dann kann der Herr so voll zupacken und seinen vorbereiteten Segen dir heute ins Herz legen. Lasst uns so aufstehen und reagieren. Der Herr hat noch eine kuriose Hilfe oder Heilung bereit. Hört mal zu.
Der Herr möchte heute Geschmacksknospen auf der Zunge heilen, sodass du wieder richtig das Essen genießen kannst.
Das ist eine typische Art. Er denkt an alles, ja. Es soll dir gut schmecken.